Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Stadtpodcasts. Mein Name ist Anne Wohlsmann.
Und ich bin Katharina Fleißner. Heute nehmen wir euch mit in die Gelsenkirchener Schule. Aber keine Sorge, ihr müsst in dieser Episode nicht wieder die Schulbank drücken. So ganz klassisch mit Stillsitzen, ruhig sein und zuhören, ne?
Oh, Glück gehabt.
Ja, genau. Nee, so ist es nicht. Ganz anders nämlich. Es geht dieses Mal um die Digitalisierung an den Schulen in unserer Stadt.
Dieses Thema begegnet uns hier nämlich schon seit längerem.
Ja.
Also nicht nur durch den Flurfunk, sondern auch in Reportagen und Fernsehbeiträgen, die wir unter anderem zum Beispiel im ZDF gesehen haben. Und da ist Gelsenkirchen dann immer das Vorzeigebeispiel, ja. Und es wird gezeigt, wie wunderbar die Digitalisierung an Gelsenkirchener Schulen so funktioniert. Es wird ja immer mal wieder über Gelsenkirchen gemotzt, aber hier bei diesem Thema ist die Stadt wirklich ganz vorne mit dabei.
Absolut. Und das hat uns natürlich neugierig gemacht und da gibt es natürlich für uns nur einen Weg. Ab in die Tiefen der digitalen Infrastruktur. Wir erkunden die Netzwerke und Clouds der Gelsenkirchener Schulen, durchforsten die Datenströme.
Ja, Moment mal, aber was heißt das jetzt? Wir wollen es doch immer konkret und nicht so diese ganzen Luftblubberblasen. Blasen.
Gut, konkret war es jetzt nicht. Also einmal für die Analogliebhaber. Wir klären Fragen wie: Wie ist der digitale Stand der Gelsenkirchener Schulen? Warum zeichnet Apple eine Grundschule in unserer Stadt aus? Und warum finden wir im Physikunterricht einen Freizeitpark in einem Klassenraum in Buhr? Ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ihr hört, das gehört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Los geht's.
Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema.
Also nur mal kurz zum Verständnis. Die Stadt Gelsenkirchen ist Schulträger. Mit diesem Begriff schmeißen unsere Kollegen, also besonders die aus dem Referat Bildung, wie ganz selbstverständlich um sich. Aber was bedeutet das eigentlich? Also trägt da jemand die Schule? Ist das schwer?
Ist das schwer? Ich glaube schon. Aber Anne, der Begriff ist doch perfekt für unser...
Das Behördenwort des Monats.
Also, der Schulträger ist unter anderem für die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung der Schule verantwortlich und trägt in der Regel die Sachkosten. Das heißt, die Stadt Gelsenkirchen ist für das Gebäude und alle Sachen, die darin benutzt werden, finanziell und organisatorisch verantwortlich. Die Stadt kümmert sich also um die räumlich-technischen Voraussetzungen.
Während die Personalkosten für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen und die Auswahl der Lehrerinnen und Lehrer vom Land übernommen werden. Mhm. Das bedeutet, die Lehrkräfte sind Landesbedienstete und werden auch vom Land bezahlt.
Genau, also das ist sozusagen der Part vom Land. Genau, und unser ist halt, wir kümmern uns um Schule, Gebäude und technische Voraussetzungen. Und das ist wirklich wichtig zu wissen für den weiteren Verlauf der Episode. Deshalb haben wir das jetzt einmal als Behördenwort des Monats erklärt. So, dann wollen wir aber jetzt mal richtig einsteigen. Es soll heute nicht nur darum gehen zu klären, wie gut die Gelsenkirchener Schulen im digitalen Bereich aufgestellt sind, sondern wir wollen auch in dieser Episode klären, warum es auch so wichtig ist für Gelsenkirchen, in der Schule digital zu arbeiten und welche Vorteile das auch bringt. Da haben wir wirklich coole und schöne Beispiele zusammengetragen, die einen so richtig neidisch machen auf die heutigen Schüler. Ich sag nur früher Overhead-Projektor.
Ja, den kenne ich auch noch.
Ja, für mich war das früher der moderne Standard, ne? Also das war ganz toll.
Wenn man da was an der Wand sehen konnte und so. Mhm. So Risiken und Herausforderungen gibt es bei diesem Thema aber natürlich auch. Und die wollen wir auch ansprechen. Ja. Also wir haben uns an der Grundschule Georgstraße hier bei uns um die Ecke vom Hans-Sachs-Haus umgehört, was die Kinder da schon digital drauf haben und was die Lehrerin Maren Hilling von den Entwicklungen hält, das hört ihr jetzt.
Also wir haben ein iPad und es gibt so eine App, die heißt zum Beispiel Shobi. Dann gibt es noch einmal Fächer zum Beispiel wie Deutsch, Mathe, Sachunterricht.
Was machst du da in Mathe zum Beispiel?
In Mathe habe ich jetzt zum Beispiel das schriftliche Multiplizieren, was wir gemacht haben. Zum Beispiel im Sachunterricht haben wir gerade das Thema Sexualkunde, haben wir auch fast fertig.
Und wie schwierig ist das?
Eigentlich gar nicht. Wenn man das versteht, dann ist es einfach.
Woran arbeitest du gerne, wenn du am iPad bist?
Auch manchmal Anton, denn da gibt es viele Aufgaben,
damit ich lernen kann, zum Beispiel für die Arbeit, zum Beispiel Mathe. Und da habe ich fast eine 1 geschrieben, aber ich habe 2 Minuspunkte bekommen. Freitag war die Abschlussfeier und wir haben für unsere Lehrerin eine Musik gesungen. Und wir haben mit unserer Musiklehrerin das geübt und haben die Note geübt. Also wir gehen zu GarageBand und da spielen wir die Musik und da sind die Noten. Okay, so geht es. So geht es.
Das ist ja super. Das heißt, man braucht gar kein Instrument, man hat alles in der Tasche.
Ja, dann ist alles in der Tasche.
Kannst du auch vielleicht für, ich weiß nicht, hast du auch was zur Stadt Gelsenkirchen auch gelernt?
Ja, habe ich. Also bei Schaubi auch. Zum Beispiel bei Hans Sachshaus, das ist ja...
Ach, da arbeite ich. Kennst du das?
Ja, ich kenne Hans Sachshaus.
Und unten ist ein QR-Code. Was ist das denn? Was machst du damit?
Ich kann den QR-Code scannen und dann sieht man, wie das Hans Sachshaus so ist.
Das heißt, da gibt es dann weitere Informationen sozusagen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Seite bearbeitet habe, dann ist da so neben den Namen, was halt steht, ein Kreis. Und das heißt dann, dass ich schon bearbeitet habe. Auf dem iPad ist das halt viel einfacher. Vielleicht vermale ich mich jetzt bei dem Blatt und dann kann ich das nicht so gut wegradieren. Auf dem iPad dann nehme ich einmal so einen Radierer und dann ist es direkt weg. Also ich sag dann mal, wo man ausdrucken kann. Man kann da ausdrucken oder eine Kopie machen. Da muss man da drauf drücken. Und dann kannst du das, warte, muss man das teilen? Ja, teilen. Und da kann man das ausdrucken. Also man kann zu Englisch gehen, in Town, Pets and Other Animals, School is Cool. Und da haben wir so eine Mind-App gefunden. Da konnten wir zum Beispiel London, konnte man etwas dazu sagen. Bei Poster haben wir gelernt, wo geradeaus ist, turn right, go through. Viele konnten aber go through nicht aussprechen. Und where is Sam's house, da haben wir eine Sprachnachricht gemacht. Da müssen wir sagen, wo Sam's house ist, welche Richtung man gehen muss.
Und das alles auf Englisch dann?
Ja, zu Kino gehen, ich kann mal manchmal meine Kino zeigen.
Du hast ein Kino?
Ja, Keynote.
Ach, Präsentation, Keynote.
Als wir einen Lesewettbewerb hatten, habe ich meine Kino so gezeigt. Zum Beispiel die Autorin war Sandra Grimm. Und da konnte ich dann alles zeigen bei diesen Tafeln.
Hast du eine PowerPoint gemacht? Also so nenne ich das.
Also wenn man das zeigen will, muss man so... Also unser Raum ist 120.
Und dann kannst du das verbinden mit der Tafel?
Ja.
Das ist ja mega gut. Also das ist schon was Besonderes.
Ja, Frau Hilling, Sie sind ja hier Klassenlehrerin und wir wüssten gerne, inwiefern hat denn die Digitalisierung Ihren Job oder auch Ihr Lernumfeld hier verändert? Also Sie haben ja wahrscheinlich ohne Tablets angefangen und kennen jetzt auch die Situation mit Tablet. Wie hat sich die Arbeit verändert?
Also die Arbeit mit den Kindern hat sich absolut positiv entwickelt. Zum einen haben wir Kinder, die einen Förderbedarf haben, zum Beispiel im Bereich Lernen. Da kann das iPad helfen, indem die Kinder sich Sachen übersetzen lassen können. Wir haben Apps wie zum Beispiel Shobi, da können wir Aufgaben differenziert hochladen, können den Kindern darüber auch eine Rückmeldung geben. Also ich kann denen sagen, wo Fehler sind, kann das markieren. Ich kann denen das eben in Bearbeitung setzen, dass sie es wiederholen müssen. Ich sehe genau, wer die Hausaufgaben gemacht hat und kann auch zu Hause kontrollieren. Die Kinder können dort auch Sachen sprechen, vorlesen, also Lesehausaufgaben. Und wir erreichen die Kinder viel besser. Also gerade auch im Englischunterricht in der Stunde können Sie sich ja vorstellen, dass die Kinder nicht so viel Redeanteil haben, Sprechzeit haben. Und wenn sie dann da in Kleingruppen alleine oder auch zu Hause dann eben bei den Hausaufgaben Sprachaufgaben machen, dann höre ich wirklich viel, viel mehr und die Qualität des Unterrichts wird dadurch erheblich verbessert.
Aber ist das für Sie jetzt doppelte Arbeit, weil Sie, ich sag mal, analogen Unterricht vorbereiten müssen und den iPad-Unterricht? Macht das irgendeinen Unterschied oder macht man alles in einem?
Nein, es ist für mich einfacher geworden zu dokumentieren und mir einen Überblick zu verschaffen, was die Kinder können. Es erleichtert die Arbeit, auch dadurch, dass ich wirklich zu Hause bestimmte Dinge nochmal mir anhören kann und nochmal für mich gezielt dokumentieren und beobachten kann.
Also ich war echt total beeindruckt.
Ja, voll.
Also Hammer. Wenn man sich so die O-Töne der Kids und der Lehrerin anhört, wirkt es ja schon so, als ob in Gelsenkirchen die Digitalisierung an den Schulen schon richtig gut läuft. Da wird markiert, übertragen, die iPads werden gezückt, mit Apps gelernt, gedruckt, Musik gespielt, Leseübungen, per Tonaufnahmen gemacht. Aber so ganz unaufgeregt, ne? Das macht man einfach, so ganz chillig. Und dass man das hier einfach so macht, das gehört anscheinend schon länger dazu. Das ist Standard.
Ja, das machen die auf jeden Fall nicht erst seit gestern. Und ich habe immer wieder gedacht, oh Gott, ey, ich glaube, ich könnte das hier alles nicht. Aber die Kids waren richtig super. Am Ende wollten die auch gar nicht mehr aufhören zu erzählen.
Ja, total süß.
Und um dem Thema mehr auf die Spur zu kommen, haben wir uns dann mit unserem Kollegen Thomas Sowa getroffen, mit ihm gesprochen. Er ist selber Gelsenkirchener und kümmert sich seit 2008 darum, dass die IT-Ausstattung an Gelsenkirchener Schulen besser wird. Und zwar so richtig gut. Wir fallen da natürlich sofort mit der Tür ins Haus, wenn schon, denn schon. Und wir haben gehört, dass Gelsenkirchen bei der Digitalisierung an den Schulen ganz weit vorne ist. Stimmt das denn auch oder ist das nur ein Gerücht? Was ja ein schönes Gerücht wäre.
Also Eigenlob stinkt, deswegen würde ich das so nie sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir als Schulträger der Stadt Gelsenkirchen wirklich einen sehr guten Weg eingeschlagen haben. Und wenn ich so die Kollegen höre aus anderen Kommunen und ringsrum, dann bestätigt sich eigentlich der Eindruck, den wir haben, dass wir schon sehr gut aufgestellt sind. Also das fängt mit dem Internetanschluss an. Und da haben wir uns schon vor vielen, vielen Jahren Gedanken zugemacht, wie man das wohl vernünftig realisieren kann und wie wohl sichergestellt sein kann, dass alle Schulen wirklich einen vernünftigen, gleichen Internetzugang haben. Und dann haben wir uns dafür entschieden, alle Schulen, alle Schulgebäude per Glasfaserkabel anzuschließen.
Auch alle Grundschulen?
Alle Grundschulen, alle 91 Schulgebäude sind per Glasfaser ans Internet angeschlossen.
Mhm, okay. Weil, also hier ist das ja normal, aber es ist ja in keinster Weise normal, in jedem Raum Internet haben. Ja. Also es ist ja eigentlich Future is Now so, ne?
Aber das ist tatsächlich für uns ist das immer so ein Stück weit so, dass wir das aus dem Blick verlieren, weil das eben so alltäglich für uns ist und in unserer Wahrnehmung ja auch eigentlich eine Grundvoraussetzung für modernen Unterricht.
Und stimmt auch, ja.
Und ich bin Techniker von Hause aus, also für mich sind Dinge wichtig wie die Infrastruktur, die wir an allen Schulen haben und die ist deswegen gut, weil sie an allen Schulen, in allen Unterrichtsräumen genau gleich ist. Mhm. Es gibt keine Unterschiede, ob wir in der Grundschule, in der Förderschule oder am Gymnasium sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Alle Schulen haben die gleichen Voraussetzungen und haben die gleiche Ausstattung in den Klassenräumen.
Was ist das denn für eine Ausstattung ganz konkret?
Also ganz konkret haben die Schulen in jedem Unterrichtsraum ein interaktives Whiteboard. Aktive Lautsprecher, ein WLAN-Access-Point und ein Computer mit einer Dokumentenkamera auf dem Schreibtisch. Also im Prinzip alle Möglichkeiten, die man heute braucht, um modernen Unterricht zu machen, sind vorhanden.
Und jedes Kind hat ein Tablet, ne?
Das ist jetzt in den letzten Jahren dazugekommen, dass jedes Kind und aber auch jede Lehrkraft ein Tablet hat und benutzt. Und das ist natürlich nur möglich, weil wir in allen Räumen eben eine gute WLAN-Ausleuchtung haben und ein vernünftiges WLAN zur Verfügung stellen können.
Wie viele sind das denn? Also eine Anzahl finde ich ganz spannend.
Ja, wir haben so knapp 45.000 iPads im Einsatz.
Boah, ich hätte gern eins. Okay, super.
Wann hat man denn in dieser Stadt begonnen, die Digitalisierung voranzutreiben oder anzugehen? Ich glaube, da war Gelsenkirchen auch schon relativ weit vorne.
Ja, Gelsenkirchen hat sehr früh angefangen. Von 2008 an haben wir dann wirklich angefangen, ganz massiv Netze zu bauen, lokale Netze in den Gebäuden zu bauen und Internetanschlüsse zu bauen und solche Sachen zu machen. Und Gelsenkirchen hat tatsächlich eine Sache gemacht, die andere Kommunen bis heute nicht so machen. Und wir haben im Prinzip das Vorgehen umgekehrt. Wir sind also hergegangen und haben nicht gewartet auf die Schulen. Der klassische Weg ist, ein Schulträger bewegt sich nicht, bis eine Schule sagt, wir wollen etwas haben. Und die Idee war von vornherein zu sagen, wir kehren das Prinzip um. Wir bauen Netze, egal ob eine Schule das will oder nicht. Die werden irgendwann gebraucht werden. Und das ist auch tatsächlich so, das hat sich auch wirklich genauso bestätigt, dass man als Schulträger Sachen machen kann in Schulgebäuden, die heute eigentlich selbstverständlich sind. Ein Internetanschluss, ein Beamer in den Klassenräumen und interaktive Tafeln und solche Sachen sind ja im Prinzip Standard für den Unterricht. Und damit kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen.
Absolut.
Und deswegen haben wir das so gemacht und haben gesagt, ja, dann ist uns eigentlich ehrlich gesagt egal, ob eine Schule zu Beginn möchte oder nicht. Wir hatten auch tatsächlich einige Schulen, die gesagt haben, nee, WLAN ist für uns Teufelszeug, das wollen wir nicht haben. Und dann haben wir die Erfahrung ganz oft gemacht, dass dann eine Schulleitung gewechselt hat. Und die nächste Schulleitung hat dann gesagt, wieso gibt es hier kein WLAN? Mhm. Und dann war uns auf einmal klar, wir dürfen das nicht an Personen festmachen, sondern wir müssen das in Gebäuden, in Räumen denken und nicht an einzelnen Personen festmachen.
Mhm. Das heißt aber auch, man muss ganz viel reden wahrscheinlich und alle mitnehmen, ne? Weil ich glaube, wenn so eine Lehrkraft sich gegen sowas, so neue Technik wehrt, dann machst du nichts.
Also,
du musst ja schon auch begeistern. Auch
überzeugen.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, bei diesem Thema ist einfach die Kommunikation so wichtig. Es hängen ja total viele Akteure mit drin. Schulleitung hast du schon gesagt, Lehrkraft.
Eltern vielleicht auch?
Genau.
Also damals war das noch sehr viel schwieriger als heute, weil wir das auch tatsächlich nicht verstanden hatten, dass das so ist. Mhm. Die Schulen haben einfach gesagt, nee, wir können das überhaupt nicht gebrauchen, was ihr da gemacht habt. Und irgendwann ist uns ein Licht aufgegangen und wir haben gesagt, okay, vielleicht macht das Sinn, bevor wir etwas entscheiden, mit den Schulen zu sprechen. Und über die Jahre hat sich das weiterentwickelt und weiterentwickelt und wir haben inzwischen wir nennen das Gremium den Runden Tisch Medien und da kommen ganz viele Akteure zusammen, die alle aus dem Bereich Schule sind, also Lehrkräfte sind dabei, pro Schulform eine abgestellte Lehrkraft, die dabei sein darf, um dann für die Schulform zu sprechen und Impulse zu geben. Die örtliche Schulaufsicht sitzt am Tisch, unser städtisches Medienzentrum sitzt am Tisch und auch die Medienberater der Bezirksregierung sitzen am Tisch und wir unterhalten uns über das Thema Digitalisierung im Ganzen und wo soll die Reise eigentlich hingehen und was wird eigentlich wirklich gebraucht. Wir bekommen im Prinzip eine sehr gute und fundierte Entscheidung hin, die dann wirklich auch aus der Schullandschaft mitgetragen wird und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch der Erfolgsfaktor.
Sagen wir, wie es ist. Tomsova ist wirklich da mehr als bescheiden. Die Stadt Gelsenkirchen ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Stand, was den digitalen Standard an Schulen angeht. Jedes Kind in Gelsenkirchen hat ab der ersten Klasse ein iPad. Also ich habe keins.
Ich auch nicht.
Jeder Klassenraum hat Internet, WLAN, überall funktioniert. In allen Klassen, fast sogar in allen OGSen, steht ein interaktives Whiteboard. Die gibt es schon so lange, Anne, dass sie jetzt schon wieder ausgetauscht werden. Und an allen Schulen, egal ob Grundschule, weiterführende Schule, existiert dieselbe digitale Infrastruktur.
Und das nicht erst, wenn jemand danach fragt, sondern da hat die Stadt Gelsenkirchen digitale Tatsachen geschaffen und einfach überall flächendeckend
alles. Und das ist ja auch wirklich eine total gute und sinnvolle Vorgehensweise. Machen und nicht alles zerreden. Mhm. Total gut.
Und da Tomsova und sein Team wirklich seit Jahren an diesem System arbeiten und sich so richtig reingefuchst haben, haben sie ein gutes Verhältnis zu den Schulen und auch tolle Kommunikationswege entwickelt, um im besten Sinne für alle zu entscheiden. Ja. Neben dem Runden Tisch Medien, den er da anspricht, gibt es einen SharePoint mit wichtigen Infos. Alle zwei Wochen gibt es eine Sprechstunde, um Fragen zu klären. Und es gibt auch ein Mediencafé für die Lehrkräfte, wo die sich virtuell treffen können und sich so austauschen können, was gut funktioniert, was gar nicht funktioniert, was es Neues gibt, was man sich Neues überlegt hat und wie sie selber digital im Unterricht arbeiten können. Diese Ergebnisse werden dann später aufgeschrieben und stehen dann wiederum allen zur Verfügung. Und so wird die digitale Transformation wirklich vorangetrieben und jeder kann was dazu beitragen.
Genau, man hat wirklich, also das ist nicht nur gewollt, sondern auch gekonnt. Bei dem ganzen Output, von dem Tomsova erzählt, fragt man sich ja auch, wie kriegt der Tom das eigentlich hin? Und genau diese Frage haben wir ihm auch gestellt. Wie bist du mit deinem Team denn aufgestellt? Also das kostet ja alles viel Geld, man muss sich um sehr viel kümmern. Wie macht ihr das?
Also das Team ist natürlich sehr stark gewachsen über die Jahre. Als wir 2008 angefangen haben, waren wir 4 Leute. Und damals war das tatsächlich schon so, eigentlich wie es heute auch ist, dass sehr schnell klar war, der Tomsova, der kann das alleine nicht. Der ist Techniker und der hat von Verwaltung wenig Ahnung. Und wir stellen dir jemanden zur Seite, der Verwaltungserfahrung hat und der dich in all diesen Dingen unterstützen kann. Und das ist tatsächlich auch für mich einer der Erfolgsfaktoren bei diesem ganzen Thema. Wir sind heute eine Abteilung im Referat Bildung und wir sind 23 Personen im Ganzen. Und davon sind die Hälfte Verwaltungsleute und die andere Hälfte sind Techniker. Und tatsächlich, ich bin mir absolut sicher, ohne den jeweils anderen Part würden wir kein Ergebnis produziert bekommen.
Ja, man muss ja so Förderanträge stellen und dann auch so Bewilligungen die, und diese ganzen rechtlichen Sachen und so.
Die Bürokratie und all das soll ja auch ordentlich gemacht werden. Wir nutzen ganz umfangreich Fördermittel. Wir versuchen, die immer völlig auszuschöpfen, wie es irgendwie geht. Und dann natürlich auch so sinnvoll, wie es irgendwie geht. Und ohne die Verwaltungsleute wären wir da hoffnungslos aufgeschmissen.
Was ist denn so mit dem Sicherheitsaspekt? Also immer wenn man so offene Systeme hat, kann man natürlich auch gehackt werden. Und ich glaube, dass viele Eltern anfangs auch Vorbehalte hatten, was macht mein Kind mit dem Tablet zu Hause? Ne, guckt es sich irgendwelche Filme an, die es nicht gucken soll? Wie geht die Stadt damit um?
Also auch da haben wir natürlich viel gelernt in den vergangenen Jahren. Und man muss auch, glaube ich, sich klar darüber sein, dass es ein vollständig sicheres System, das wird es nicht geben. Aber man kann sich größte Mühe geben und das ist das, was wir tun. Wir haben natürlich die Schulnetze selber, also wenn die Geräte in der Schule genutzt werden, dann sind die Geräte sicher einfach darüber, dass sie in dem Schulnetz sind. Da können wir alles beeinflussen, da können wir Jugendschutzfilter schalten und da können wir all das ohne Probleme machen.
Aber was ist denn, wenn, weiß ich nicht, wenn es Hackerangriffe gibt oder so?
Ja, das ist tatsächlich auch in der Vergangenheit passiert. Vor allem, also weniger Hackerangriffe als Störversuche. Sogenannte DDoS-Attacken gab es öfter mal.
Und vor allem in Prüfungssituationen wahrscheinlich.
In Prüfungssituationen hat irgendjemand gedacht, ich versuche das Netz jetzt mal zu stören. Und das ist damals auch gelungen. Das war auch ein Lerneffekt bei uns. Und inzwischen ist das so geregelt, dass wir also den gesamten Internetverkehr über ein spezielles technisches System schicken, das tatsächlich mit KI auch überprüft, kommt da jetzt gerade eine Attacke an oder ist das ganz normaler Internet-Traffic? Und das kann inzwischen so rausgefiltert werden, dass die Prüfung weiterlaufen kann, egal ob es da eine Störung gibt oder nicht.
Also ich glaube, einige Eltern haben dann Angst, das Kind wird getrackt oder die Jugendlichen selber haben Angst, also man kann jeden Schritt von ihnen tracken und andererseits muss man ja auch gucken, dass nicht Geräte irgendwie auf eBay oder Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Portalen verkauft werden. Wie stellt man das sicher?
Also das ist tatsächlich eins der Argumente für die Geräte, die wir ausgewählt haben. Die Kinder in Gelsenkirchen bekommen Apple iPads und die bieten eine technische Lösung dafür, dass wir zum einen alle Geräte mit einem System verwalten können. Und zum anderen können wir auf Situationen reagieren. Wenn wir die Meldung bekommen, ein Gerät ist weg, dann können wir das Gerät in den sogenannten Lost-Modus versetzen. Und in dem Moment, wo das passiert, wird zum einen ein Tracking aktiviert. Also wenn das Gerät dann in irgendeinem WLAN ist, dann sehen wir, wo ist das Gerät. Und das Gerät wird gesperrt. Dann erscheint eine Meldung auf dem Display. Das ist ein Gerät der Stadt Gelsenkirchen. Bitte wenden Sie sich an Telefonnummer XY. Und so können wir die Geräte dann schon wiederfinden. Ja, und jetzt zum Schluss, jetzt das Letzte, was wir gemacht haben, ist tatsächlich die iPads der Kinder auch in den heimischen WLAN-Netzen sicher zu machen. Und das ist eine Sache, die uns auch wieder unterscheidet von anderen Schulträgern, weil das tatsächlich keine Aufgabe ist, die zwingend unsere Aufgabe wäre. Also wir dürften auch als Schulträger durchaus sagen, das ist die Aufsichtspflicht der Eltern und da haben wir nichts mit zu tun, aber wie Gelsenkirchen so ist, wollen wir das nicht. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Wir haben also ein System geschaffen, so dass die Geräte zu Hause genutzt werden können und die Eltern können sicher sein, dass da nur jugendschutzsichere Inhalte angezeigt werden.
Ich würde noch mal ganz kurz zurück zu den Finanzen. Du hattest schon angesprochen, dass ihr, also es gibt verschiedene Förderungen, die ihr genutzt habt. Aber wie sieht das denn vielleicht auch in Zukunft aus? Also so ein System muss ja weiter bezahlt werden. Also was macht die Stadt Gelsenkirchen anders als andere Städte, als andere Kommunen?
Also die Stadt Gelsenkirchen hat sich tatsächlich Gedanken gemacht, bevor wir die Fördergelder in Anspruch genommen haben. Mhm. Vor allem für die iPads. Das ist natürlich bei 45.000 Geräten der größte Batzen, über den wir reden, und die größte Summe, über die wir reden. Und deswegen war das auch nicht einfach, sich da wirklich abschließend Gedanken drüber zu machen, können wir diese Fördergelder wirklich in Anspruch nehmen? Weil der Gedanke ist natürlich der Umstieg auf diese Geräte. Also wir verlangen von den Schulen sehr viel, dass die ihren gesamten Unterricht umstellen und die digitale Transformation rasant vorantreiben. Und das macht man aber nicht zur Gänze, wenn man nicht weiß, dass die Geräte auch weiterhin da sein werden. Und deswegen hat die Stadt Gelsenkirchen entschieden, wir werden dafür sorgen, dass auch wenn die Geräte kaputt sind und es müssen neue her, dann werden die ersetzt. Aus städtischen Mitteln. Natürlich, und da verraten wir, glaube ich, auch kein Geheimnis, hoffen auch wir auf weitere Fördermittel und sind darauf vorbereitet, dass wir die jederzeit dafür dann auch verwenden können. Gar keine Frage. Aber wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, zu sagen, wir wollen jetzt die digitale Transformation in den Schulen, dann ist es folgerichtig zu sagen, wir müssen auch für die Folgekosten aufkommen.
Ja, ich meine, und dadurch können die Schulen sich ja auch darauf verlassen, was ja auch sehr förderlich ist für, also dafür, dass die Lehrer
neue Programme sich zu entwickeln oder so.
Ja, auch einfach, dass sie sagen, okay, das ist jetzt da, damit können wir arbeiten. Ne? Weil wenn man jetzt sagen würde, okay, das haben wir nur 2 Jahre, was soll ich mich da jetzt einarbeiten? Nein, ich weiß, das ist da und ich entwickle meinen Unterricht weiter und ich kann mich darauf verlassen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil.
Also diese Verlässlichkeit ist tatsächlich auch das, was uns von den Schulen am allermeisten zurückgespiegelt wird, dass das das Wichtigste dabei ist.
Und worin siehst du persönlich jetzt den größten Vorteil der Digitalisierung an Schulen? Ich meine, jahrelang hat man ja früher mit der Hand schreiben gelernt und so und lesen.
Das macht man ja heute auch.
Ja, aber was ist so der Vorteil, wo man sagt, das ist so?
Also der Vorteil der Digitalisierung an sich, weiß ich, den können wahrscheinlich Pädagogen viel besser beschreiben als ich. Für mich ist das Allergrößte, was wir damit geschaffen haben, die Chancengleichheit für alle Kinder.
Also ja, glaube ich, in Gelsenkirchen besonders wichtig ist, weil es sonst so Unterschiede gibt.
Unabhängig, wo die Kinder herkommen, egal wie die Situation der Kinder gerade ist, die Lernbedingungen sind für alle Kinder in Gelsenkirchen gleich. Und ich glaube, dass man als Stadt, dass man das sagen kann, ist tatsächlich schon ein Punkt, der einen auch ein Stück weit stolz machen darf als Stadt. Weil welche Stadt kann das schon von sich behaupten, dass die Kinder eine gleiche Lernumgebung haben?
Besonders in Deutschland, wo Bildung oft vom Elternhaus abhängt, also vor allem auch im Ruhrgebiet, finde ich es schön zu hören, dass hier in Gelsenkirchen die Chancengleichheit der Kinder mithilfe digitaler Mittel und dem Umgang damit gefördert wird. Auch da sind wir übrigens den Nachbarstädten weit voraus.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ein Erfolgsfaktor, warum die Digitalisierung an Gelsenkirchener Schulen so gut läuft, ist ja auch die Verlässlichkeit, dass die digitale Infrastruktur und insbesondere auch die iPads, dass es die unabhängig von Fördermitteln gibt. Die Stadt kommt für die Folgekosten nämlich auf. Die Schulen können sich auf die Stadt verlassen. Und auf die Sicherheit wird aber natürlich auch geachtet.
Ja, da hast du total recht, Katharina. Lass uns doch mal nachhören, was die andere Seite dazu sagt. Deshalb haben wir den Schulleiter Christian Spiegel von der Grundschule Georgstraße gefragt, was er davon hält, was die Kollegen vom Referat Bildung so machen und welche Rolle die Digitalisierung an seiner Schule spielt.
Was bedeutet denn die Digitalisierung für den Unterricht und wie sieht der Schulalltag ganz praktisch aus? Was hat sich verändert, seitdem Sie in der Schule mit iPads arbeiten oder seitdem Sie hier überall Internet haben insgesamt?
Im Wesentlichen geht es darum, dass ich nichts vermisse, dass der Schulbetrieb einfach läuft. Ich würde gerne sagen, ja, das ist super innovativ und es hilft den Kindern und es gibt viele Dinge, die ich in den letzten Jahren erzählt habe, von Chancengleichheit und dass wir alle Kinder mitnehmen. Für mich ist es heute so, dass es einfach funktionieren muss. Die Kinder an der Georgstraße lernen mit dem iPad von Tag 1 an. Bis zum letzten Schultag, wo es quasi darum geht, dass die Kinder uns verlassen. Und dann eine weiterführende Schule besuchen. Und diese Normalität, die in jedem Moment hier stattfindet, ob beim freien Lernen auf den Fluren, im Garten, bei den Bienen, Erklärvideos, die mit dem Schulhund gemacht werden oder. Das iPad ist ein Tool, was absolut zur Normalität gehört. Wie das Etui, der Stift und vielleicht der Rucksack oder die Sporttasche. Das ist ziemlich cool. Jetzt müsste man natürlich fragen, ja, okay, wie, mehr nicht? Ja, da kann ich natürlich noch mehr zu sagen, aber was heute für mich ist, dass alles da ist. Schnelles Internet, wir haben keine Internetprobleme. Die Kinder können mit dem iPad ihre Ergebnisse präsentieren auf einer großen Leinwand, also auf den großen Tafeln. Die Kinder können sich verabreden und lernen gemeinsam. Die Kinder können Gruppen bilden, natürliche Gruppen, also natürliche Art von Differenzierung. Das sind alles Sozialkompetenzen, die die Kinder erlernen, und zwar völlig normal.
Haben Sie ein paar praktische Beispiele? Weil für Sie ist das so völlig normal, wie das Etui. An ganz vielen Schulen, würde ich sagen, ist es gar nicht normal. Wie arbeiten die Kids mit den iPads? Wie arbeiten auch die Lehrerinnen und die Lehrer mit den iPads? Ganz praktisch.
Okay. Im Prinzip geht es ja darum, zu überlegen, sind diese Geräte überhaupt sinnhaft in der Schule? Sollten die Kinder nicht erst einmal ihre Basiskompetenzen schneiden, rechnen, lesen, malen, ausschneiden, prickeln und das alles kennenlernen? Da sage ich, ja, das ist total wichtig. Und das passiert ja auch. Wir haben mal angefangen, mit der Stoppuhr die tatsächliche Bildschirmzeit in der vierten Klasse zu messen. Und wir haben einen Durchschnitt von 45 Minuten Bildschirmzeit gehabt. Das ist gar nicht so viel, wie man glaubt, wenn man an eine Schule kommt, wo das iPad normal ist. Was machen die Kinder hier? Die Kinder haben von Anfang an das iPad da und haben die Möglichkeit, Dinge festzuhalten, zu dokumentieren. Wir haben eine Situation, in der ersten Klasse können die Kinder noch nicht gut schreiben. Die lernen ja erst das Schreiben und das Lesen. Da geht es darum, dass man oft im Unterricht zum Beispiel ein Bild malt und in diesem Bild ganz konkret darüber spricht als Erzählanlass. Jetzt kommen die Kinder in einem normalen Unterricht in einen Erzählkreis am Ende der Stunde und 2, 3 Kinder dürfen dann vorstellen. Alle anderen Kinder nicht, dafür ist keine Zeit mehr. Und jetzt kommt das iPad ins Spiel. Die Kinder nehmen quasi das iPad, fotografieren ihr Bild ab. Das können die vom ersten Tag an, das können die auch schon weit vor der Grundschulzeit. Und dann gibt es einfach dieses Mikrofonsymbol und die Kinder erzählen das, was sie sich zu dem Text tatsächlich oder zu dem Bild gedacht haben. Und wenn man dieses mal aufschreibt, dann kommt da eigentlich ein Riesenaufsatz zusammen. Aber da die deutsche Schule so funktioniert, dass man erst toll ist, wenn man schreiben und lesen kann, verpufft das. Und unsere Kids nehmen das, erzählen dazu und senden das über das iPad der Lehrkraft. Und dann habe ich also ein ganz konkretes Beispiel, dass die Lehrkraft nicht nur 2, 3 Kinder hört, sondern alle. Und die Kinder können diese Sachen sich gegenseitig vorstellen. Die können das miteinander teilen, die können miteinander daran gestalten. Und über unsere Lernplattform, die wir an der Georgstraße nutzen, können wir auch den Lernverlauf wunderbar dokumentieren, und zwar von allen Kindern. Lehrkräfte wissen eigentlich schon ganz gut, wie und wo die Kinder stehen. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und wenn Kinder zum Beispiel sich nicht trauen, vor der Klasse vorzulesen, dann darf ein Kind auch einfach mal vor die Klassentür gehen und darf auch mal vorlesen, und zwar ins Mikrofon. Dann kommt es vielleicht dazu, dass es am Anfang nicht gut ist. Dann sagen die Kinder, ich traue mich nicht, ich habe mich verhaspelt, ich mache das nochmal oder 2- und 3-mal. Und das, was dann präsentiert wird, das ist gut. Die Kinder erleben kein Scheitern, die erleben nicht in der Form, ich bin nichts wert, ich habe gestottert, alle lachen mich aus. All diese Dinge sind ganz wenige Kleinigkeiten, die unseren Alltag auf jeden Fall verbessern, vom ersten Tag an.
Ich wüsste aber gern von Ihnen, sehen Sie denn auch Nachteile? Man sagt ja, die Kinder können sich nicht so richtig konzentrieren, wenn sie so viel online machen oder digital machen. Haben Sie irgendeinen Nachteil schon entdeckt? Oder,
es gibt bestimmt ganz viele Nachteile. Aber die meisten Nachteile entstehen dadurch, dass ich Kinder nicht vorbereite. Spielen, daddeln, YouTube- oder TikTok-Videos konsumieren. Das können die ohne uns, das werden wir auch tun, und das kann ich auf den privaten Geräten zu Hause auch nicht irgendwie einschränken. Das können wir mit den eigenen Geräten einschränken. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir den Kindern echte Handlungsalternativen bieten. Also Dinge zu machen, die die Kreativität der Kinder fördert. Wenn Kinder einen echten Anlass finden, und es ist egal, ob es ein Bild ist, was gemalt wird, oder ob die Kinder eine Präsentation vorbereiten oder zu einem Bild reden oder ein Stabpuppenspiel auf dem iPad machen. Wenn der Grund sinnhaft ist, treten die ganzen anderen Dinge in den Hintergrund. Unsere Herausforderung ist tatsächlich, den Kindern echte Alternativen zu bieten, mit diesen Geräten sinnhaft zu arbeiten. Und da haben wir in den letzten Jahren einfach ein großes Portfolio im Kollegium uns angeeignet, dass wir eigentlich keine Langeweile schieben müssen mit dem iPad. Und so kommt es tatsächlich, dass die Kinder Wochenenderzählungen mitbringen. Das heißt, die haben das iPad zu Hause und die waren irgendwie am Berger See, waren beim Tretbootfahren, wenn es die da gibt, Entschuldigung, aber es ist als ein Beispiel, und machen ein Foto tatsächlich davon und erzählen darüber. Ich finde, das ist großartig. Und dann lernen die Kinder nach und nach nicht das Gerät anders zu bedienen, sondern auch die Funktionsweisen. Aber wie bei all den Dingen, es steht und fällt tatsächlich mit den Lehrkräften, zumindest bei uns an der Schule, wo es darum geht, den Kindern Alternativen zu geben. Und im Prinzip, das macht mich auch sehr stolz, wir haben irgendwann eine Auszeichnung bekommen von Apple und sind an der Apple Distinguished School. Und da geht es tatsächlich darum, dass der Einsatz mit dem iPad kreativ und gelungen und sinnhaft sein muss. Wir nutzen als Lehrkräfte, und das ist das, was am Anfang ja gesagt wurde, wir nutzen unsere iPads, und also die Lehrkräftedienst-iPads auch dafür, dass wir auch den Unterricht darauf vorbereiten und dass wir den Kindern in diesen wichtigen Phasen Hilfen an die Hand geben, wo man weiß, also ich muss nicht immer vorne zu Frau Klinger oder zu Frau Hilling laufen und dann ist da manchmal eine Schlange von 10 Kindern, die dann warten, dass die Lehrerin dann einmal sagt, okay, das geht so. Und wie viel Lernzeit wird quasi da verloren, indem man einfach wartet, bis die Lehrerin mal Zeit hat, also im Schulalltag. Und wir sagen einfach, wir haben so viel Hilfen schon über das iPad, über Shobi an die Kinder weitergegeben, dass sich diese Gruppe sehr, sehr klein gestaltet und dass die Kinder sich auch gegenseitig helfen. Ehrlich gesagt, es gibt die negativen Dinge bestimmt, aber wir haben es in der Hand, dass da möglichst viel Positives bei rumkommt. Die Menschen, die im Internet Schaden verursachen, die sind ja immer auf der Höhe der Zeit. Und dieses Problem haben wir ausgelagert an das Team der Schul-IT, die Lösungen gesucht haben, die auch zu Hause wirksam sind. Und ich sage heute noch, es ist sicher. Und wenn ich das Gefühl hätte, da muss nachgesteuert werden, dann weiß ich, dass uns Schulen zugehört wird. Das wird nicht auf die lange Bank geschoben. Da gibt es einen ganz kurzen Draht. Ich glaube, wir sind richtig gut aufgestellt, weil sich Menschen jeden Tag um uns kümmern.
Was ist Ihr Gefühl? Wie läuft die Digitalisierung speziell in Gelsenkirchener Schulen? Was ist der Unterschied zu anderen Städten? Sie werden ja auch Kontakt haben mit Kollegen aus anderen Städten. Wie ist da so Ihr Eindruck?
Ich bin tatsächlich auch durch meine ehemalige Tätigkeit in der Lehrerfortbildung als Medienberater noch recht gut vernetzt. Also viele Lehrkräfte gucken neidisch nach Gelsenkirchen, weil es viele Standards in Gelsenkirchen seit vielen Jahren gibt, die sich andere Lehrkräfte in anderen Kommunen wünschen. Das kann ich sagen. Und dann werde ich dafür immer beneidet, dass wir einen kurzen Draht zum Schulträger haben. Also wenn es gerade um die Schul-IT geht, der Herr Sova, sein Team, die sind hier bei den Lehrkräften total präsent. Also hier geistern nicht irgendwelche Menschen der Stadt rum, die keiner kennt, sondern es ist eigentlich normal, dass man sich trifft, dass man sich austauscht. Da beneidet man uns drum, dass die Schul-IT, dass der Schulträger, das gilt aber auch für 40123, dass die einfach, dass ihnen das wichtig ist, dass man den Schulen zuhört. Darum beneidet man uns. Wir haben eine Infrastruktur, wir haben ein Internet, wovon viele andere Kommunen in der Nachbarschaft deutlich entfernt sind. Aber ich möchte jetzt keine Städte nennen, auch unter dem Aspekt, dass wir irgendwie Lehrkräftemangel haben. Dass es so ist, dass Frau Feller und auch die Bezirksregierung, dass die uns wirklich versuchen zu unterstützen und Lehrkräfte aus dem Münsterland, aus den umliegenden Gemeinden, Coesfeld und so abordnen. Die aber da waren, die kommen aus dem Staunen nicht heraus. Und die gehen auch tatsächlich immer mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge, denn für die geht es dann wieder in das Kreidezeitalter. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dass das ganz klar laut ausgesprochen wird, was Gelsenkirchen für Lehrkräfte auch zu bieten hat, ich glaube, dann hätten wir mehr Bewerbungen. Was eigentlich Lust machen müsste auf hier zu arbeiten, hier kann Bildung wirksam gelebt werden. Und hier leben wunderbare Menschen, hier leben ganz tolle Familien, die an Bildung interessiert sind. Die gibt es auch. Und hier arbeiten jeden Tag Menschen in allen Bereichen. Im Rathaus, im Schulamt, überall. Und auch ganz tolle Lehrkräfte, die jeden Tag alles für diese Kinder tun. Ob im Kita-Bereich. Und ich finde, denen muss man auch mal zuhören. Und ich möchte einfach, dass auch die Menschen mal diese Seite sehen. Ich wünschte mir, dass die Menschen zu uns kommen und wirklich mal neugierig sind und schauen, was hier tatsächlich jeden Tag passiert. Das wäre mein Wunsch.
Ein schöner und berechtigter Wunsch, den wir auch so unterschreiben, oder Katharina?
Unterschrift ist Gesetz, Anne, ist doch klar. Übrigens, iPads von Tag 1 an, digitalisierter Unterricht, überall WLAN, für Christian Spiegel völlige Normalität an Gelsenkirchener Schulen.
Und genau deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir das jetzt mal erzählen.
Ja.
Auch die Auszeichnung einer Schule in Gelsenkirchen als Apple Distinguished School. Und kaum jemand weiß es.
Ja.
Und da kann Gelsenkirchen aber auch mal richtig stolz auf sich sein.
Total. Und jetzt mein kleiner Aufruf an alle Lehrerinnen und Lehrer, die noch nicht in Gelsenkirchen arbeiten. Kommt zu uns nach Gelsenkirchen. Woanders ist digitale Servicewüste und hier ist Wohlfühloase
oder sowas. Das rundum Komplettpaket.
Ja, also wirklich, finde, ne?
Das
ja,
ist schon Wohlfühloase, cool. So kann man das auch treffend zusammenfassen. Jetzt haben wir ja ganz viele Stimmen aus einer Grundschule gehört und jetzt kommen wir zu einem weiteren praktischen Einblick und diesmal von einem Lehrer an einer weiterführenden Schule.
Genau, dieser Lehrer ist uns bei einem ZDF-Beitrag, den wir euch gern verlinken, aufgefallen. Dort hat er gezeigt, wie er mit den Gelsenkirchener Schülern und iPads arbeitet. Außerdem macht er auch einen spannenden Podcast mit einem Kollegen zusammen, auf den wir später nochmal eingehen. Er ist selber Gelsenkirchener und stellt sich hier mal selbst gleich vor und erklärt, wie er den Mehrwert der Digitalisierung an Schulen einschätzt.
Hi, ich bin Robin. Meine Schülerinnen und Schüler nennen mich normalerweise Herr Rossmann. Ich unterrichte am Leibniz-Gymnasium in Gelsenkirchen-Buer die Fächer Physik und evangelische Religion und das jetzt auch schon seit 2019 tatsächlich. Und davor habe ich mein Referendariat auch gemacht an der Schule. Mhm. Ich glaube, der Mehrwert, der dahinter steht, ist, wenn man die Möglichkeit hat, Unterricht damit zu verändern. Also Dinge zu machen, die man vorher nicht machen konnte. Mhm. Zum Beispiel jetzt in meinem Fach, in Physik ist es ganz einfach, weil die Sensorik, die so ein iPad hat, zum Beispiel den Sensor, der erkennt, dass man ein iPad um 90 Grad dreht und dann der Bildschirm gedreht wird. Das sind alles Sensoren, die stammen ja aus der Physik. Und deshalb kann man damit auch wunderbar später Messungen durchführen und die dann auswerten. Und das macht es für mein Fach sehr, sehr einfach, das Tablet anders einzusetzen, wenn man irgendwie weiß, wie. Also man kann dann zum Beispiel das iPad als Messgerät benutzen und es irgendwo mitfahren lassen, es bewegen oder es auch werfen.
Und habt ihr das schon mal gemacht?
Ja, in der Sporthalle.
Ist das gut versichert?
Ja, tatsächlich.
Ja, auf so eine Matte geht natürlich.
Da gibt es auch lustige Fotos von, wo wir uns in der Sporthalle auf eine dicke Matte gestellt haben und dann habe ich das iPad so 2 Meter oder 3 Meter hochgeworfen und dabei die Beschleunigung gemessen. Und das ist für die Schüler natürlich immer sehr spannend, weil sie dann echte Messdaten selber generieren können. Ja. Das können sie auch zu Hause. Die Idee ist folgende, dass im Freizeitpark alle Fahrgeschäfte, die es dort gibt, sind eigentlich pure Physik. Und Kettenkarussells, Freifalltürme, das sind alles Dinge, die man im Unterricht im Prinzip als Kontext behandeln kann. Und der erste Schritt ist erstmal, dass man im Unterricht, das habe ich dann mit 3D-Druck und verschiedenen SchülerInnen zusammen entwickelt, einen Freizeitpark im Klassenraum im Prinzip. In dem ZDF-Beitrag von damals sieht man auch so eine Schiffsschaukel, die im Prinzip nachgebaut ist und da sind die Passagiere die iPads. Und diese Schiffsschaukel simuliert sozusagen im Klassenraum die Bewegung einer echten Schiffsschaukel auf der Kirmes.
Und ihr habt jetzt einen Freizeitpark nachgebaut im Klassenraum?
Genau, wir haben ein Kettenkarussell, das ungefähr so groß ist. Wir haben eine Schiffsschaukel, einen Freifallturm.
Also einen halben Meter
Genau, das ist so 70 Zentimeter hoch, es ist ungefähr 50 Zentimeter im Durchmesser.
Mit einem 3D-Drucker?
Teilweise davon, genau. Das ist ein Fahrradspeichenrad, was im Prinzip den oberen Teil des Kettenkarussells darstellt. Und dann haben wir mit 3D-Druckern, die wir auch haben in der Schule, die Verbindungen gedruckt und dann für Smartphones tatsächlich dann so Passagiersitze und dann kann man die Smartphones da reinsetzen und das Kettenkarussell drehen mit einem Motor und dann kann man die Fliehkräfte messen.
Das ist doch der Hammer. Du erzählst das so, als ob man das so nebenbei macht, aber das ist doch wirklich der Hammer. Also cool.
Ich glaube, du kannst nachher nicht mehr normal in so einen Freizeitpark gehen und dich vergnügen. Du denkst immer sofort, muss ich die App jetzt wieder anstellen.
Ein Freizeitpark im Klassenraum. Einfach nur gut. Aber das ist ja noch nicht alles.
Nee, noch lange nicht. Robin Rossmann hat uns noch ganz viel von weiteren Beispielen erzählt. Also hörte fast gar nicht mehr auf, wie er den Physikunterricht mit den digitalen Möglichkeiten viel spannender und auch anschaulicher gestaltet. Und ich hatte so ein bisschen Wehmut, dass ich nicht noch Schülerin bin.
Ja, total.
Das ist bei mir schon 40 Jahre vorbei.
Ja, absolut. Genau, also ein Beispiel, was ich auch noch richtig cool fand, war, dass die Kids per Augmented Reality, so sagt man ja, also die benutzen ihre iPads, um einen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Achterbahn, in einem realen Raum per iPad-Bildschirm entstehen zu lassen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Und diesen Gegenstand können die dann auf ihrem iPad von allen Seiten sich ansehen und begutachten.
Ja, und mit dem richtigen Rechenweg können sie dann rausfinden, welche physikalischen Kräfte in der Achterbahn wirken. Mhm. Oder sie können sich Teilchen, die normalerweise ganz klitzeklein sind, aus der Physik ganz groß im Raum anschauen und sie so besser verstehen lernen.
Mhm, genau. Neben Physik unterrichtet Robin auch evangelische Theologie. Da waren wir auf seine digitale Aufbereitung dieses Faches auch ganz schön gespannt. Herausforderungen sieht Robin beim Thema Digitalisierung aber natürlich auch.
Zum Beispiel sollten die Schüler bei mir mal eine Frage zu Hoffnung. In der Oberstufe geht es um das Thema, was genau hat dass die Endzeit, Eschatologie heißt das in der Theologie, mit Hoffnung zu tun. Und dann sollten die Schüler im Prinzip diese Frage beantworten, indem sie Interviews führen mit SchülerInnen, mit Lehrkräften, sich Fachliteratur aneignen und das Ganze dann mit Hilfe eines Endprodukts dann später vorstellen. Zum Beispiel einem Erklärvideo oder einem eine Broschüre, die sie erstellen konnten, oder ein Podcast konnten sie auch machen, so 7 Minuten lang. Und das erfordert, dass sie selbst kreativ werden, dass sie selber eine Problemstellung erarbeiten, sich selber eine Lösung überlegen. Das Ganze wird natürlich mit mir von einem Leitfaden begleitet. Das können die sich also als roten Faden nehmen. Und im Fokus steht dann natürlich die ganze Zeit das digitale Medium. Die müssen selber recherchieren, die müssen aber auch Printmedien verwenden, die müssen sich mit Schnittprogrammen auseinandersetzen, alles so Handwerkszeuge, die in der Bedeutung vom Alltag im Leben später immer wichtiger werden.
Die Möglichkeiten hatte ich früher nicht. Ich hatte meinen blöden Projektor und konnte so Folien malen.
Ja.
Und das Tolle, was ich noch machen konnte, war, verschiedene Farben zu benutzen.
Aber der Projektor war auch meistens kaputt.
Dann kann man natürlich auch Bücher damit ersetzen. Und ich glaube, gerade als Eltern hat man ganz oft den Wunsch, dass die Schultornister leichter werden. Mhm. Weil gerade in jungen Alter sind die so 11 bis 12 Kilogramm schwer. Und dann wünscht man sich das. Aber wenn man sich vorstellt, man hat ein Schulbuch und ein Heft damit ersetzt, wie soll man beides gleichzeitig nebeneinander auf so einem kleinen Bildschirm zeigen? Also da haben wir schon direkt so ein kleines Problem. Also diese Substituieren, also ersetzen, ist ganz beliebt in eigentlich jedem Fach. Aber das hat mit Digitalisierung noch gar nichts zu tun, ehrlich gesagt. Beispielsweise gibt es vom Land einen sogenannten Medienkompetenzrahmen. Der Medienkompetenzrahmen gibt vor, was Schulen den SchülerInnen bis zum Abitur an Medienkompetenzen mitgeben müssen. Das fängt von der einfachen Recherche bis hin zur Beurteilung von Fake News geht das. Da ist alles drin. Und wie man das jetzt im Prinzip einbaut in die mit Hilfe von iPads oder so, da gibt es keine Regeln für.
Also da gibt es auch keine Beispiele zu. Ne? Also
genau.
Euch wird gesagt, das sollt ihr tun,
ja.
Aber wie?
Genau, und wir haben dann Geräte und wir müssen uns überlegen, wie. Aber es fehlt vielen, glaube ich, auch das Handwerkszeug dafür.
Verstehe.
Ich möchte gerne modern bleiben und auch den Kindern den Mehrwert hinter digitalen Medien wirklich zeigen, damit sie auch verstehen, gerade bei dieser Freizeitgeschichte, Freizeitparksgeschichte, dass ein Tablet-Computer oder ein iPhone, ein Smartphone mehr ist als Gerät zur Selbstdarstellung oder zur Kommunikation.
Absolut, sondern das ist ein Werkzeug, ne?
Genau, oder ein Messgerät oder das Technik verstehen zu lernen. Das ist da so der Anspruch mit dahinter.
Okay. Wie schätzt du denn das Niveau der Digitalisierung an Schulen so generell ein? Also gehen da alle Lehrer mit oder die meisten? Und im Vergleich zu anderen Städten, ist Gelsenkirchen da wirklich vorne mit dabei? Was ist so deine Einschätzung?
Unbedingt. Also ich denke, Gelsenkirchen ist ganz weit vorne mit dabei, insbesondere was die Ausstattung der Schulen angeht. Da finde ich, haben wir seit 7, 8 Jahren politisch einen richtigen Kurs. Ich weiß auch aus Bottrop zum Beispiel, dass da es auch mit der Anschaffung teilweise über private Mittel läuft und auch nicht über die Stadt kommt. Also was die Chancengleichheit angeht, die sich durch das Einsetzen von digitalen Geräten im Unterricht ergibt, das ist natürlich enorm. Weil wir sind halt eine sehr heterogene Stadt und das kann man, glaube ich, auch ganz klar so sagen. Sodass halt jeder Schüler unabhängig von seinen Mitteln die Möglichkeit hat, das Gleiche zu tun. Und wir forcieren das auch, indem wir sagen, ihr dürft auch nur diese Geräte benutzen. Also es kann jetzt nicht irgendwie der Rüdiger mit seinem iPad Pro kommen, sondern der muss. Der Rüdiger. Sondern die sind dazu angehalten, alles zu benutzen, was wir haben. Vor allen Dingen auch deswegen, weil unsere Lehrkräftegeräte, die wir bekommen haben, über verschiedene Apps halt auch deren iPads einschränken können.
Ja.
Wir können Apps wegnehmen für eine Zeit oder wir können die einsperren auf einer bestimmten App.
Weil noch wissen, dein Kollege Andreas Hilkenbach und du, ihr habt ja einen Podcast zusammen
genau.
Da wüssten wir gerne, wie der so entstanden ist. Also was war so der Punkt, wo ihr sagt, das machen wir jetzt und warum macht ihr das?
Ja, das ist super. Also die Entstehungsgeschichte ist total skurril, ehrlich gesagt. Wir haben uns vor über 3 Jahren, ich glaube, das war sogar noch ein bisschen länger her, Anfang 2022 ist das gewesen, da haben wir uns im Lehrerzimmer unterhalten und wie es halt manchmal so ist in einer Freistunde, dann werden die Gespräche von seriös zu unseriös und dann fangen wir an, rumzublödeln, um es einfach zu sagen. Ja, und darüber ist die Idee dann entstanden, dass wir das doch aus der Schule heraus verlagern in einen Bereich, der sich im Privaten abspielt. Aber die Idee dahinter ist tatsächlich, einfach mal Schule auch aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Denn es ist tatsächlich ganz häufig so, dass viele in der Gesellschaft denken zu wissen, was den Lehrerberuf ausmacht oder den Lehrkräfteberuf ausmacht, weil jeder in der Schule war oder Kinder in der Schule hat. Und wir haben uns das dann im Prinzip zur Aufgabe gemacht, über die Dinge halt auch mal zu sprechen.
Wie heißt denn euer Podcast?
Lehrertalk, aber Lehrer mit Doppel-E geschrieben, weil es darauf andeutet, dass manchmal auch der Inhalt, den wir thematisieren, leer ist.
Also quasi ein Laber-Podcast.
Ja, so ein Just-Chatting-Talk-Podcast.
Ja, also wer Lust hat, sozusagen aus Lehrerperspektive aus Gelsenkirchen was zu hören, kann ja bei euch in Podcasts reinhören.
Ja.
Verlinken wir natürlich auch schön in Shownotes, wie wir das immer so machen. Und ich sage vielen lieben Dank. Genau, nochmal vielen Dank an Robin, aber auch an alle Interviewpartner und Partnerinnen und insbesondere auch an alle Lehrerinnen und Lehrer aus Gelsenkirchen, die sich so für die Kids aus unserer Stadt ins Zeug legen. Da passiert nämlich richtig was in Sachen Digitalisierung in Gelsenkirchen.
Total. Und ihr hört schon, mit Robin kann man wirklich tief ins Thema der Digitalisierung einsteigen. Nachdem das Mikro aus war, haben wir bestimmt noch eine halbe Stunde weitergequatscht über das, was war, das,
oder
was kommt,
ja,
dass
ja.
das noch kommen wird.
Ja, hat total Spaß gemacht. Und wir beide haben, also Anne und ich, wir haben in dieser Episode unglaublich viel gelernt und auch Neues erfahren. Und da kommen wir jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt, der uns ganz wichtig ist. In dieser Episode auf jeden Fall. Wenn ihr auch möchtet, dass mehr Menschen von dieser tollen Erfolgsgeschichte und dem Engagement der Lehrkräfte in Gelsenkirchen erfahren, teilt doch diese Episode oder den ganzen Podcast.
Erzählt doch auch euren Freunden oder eurer Familie davon. Wir freuen uns aber natürlich auch sehr über eine gute Bewertung auf eurem Podcast-Anbieter wie Spotify oder Apple Podcast oder wo immer auch ihr uns hört. Das hilft uns, sichtbarer zu werden und auch mal die anderen Geschichten aus Gelsenkirchen zu erzählen.
Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auch immer über Feedback. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@gelsenkirchen.de oder besucht unsere Internet- und Social-Media-Seiten für tagesaktuelle News. Oder hört eben nächste Woche in die neue News-Edition rein.
Für heute sagen wir diesmal nicht Tschüss und Glück auf, sondern...
Okay, jetzt geht's los. Peace out. Alt F4. See ya. Back to the real world. Wir loggen uns aus, bleibt connected. Bis zur nächsten Folge von Das gehört sich so.
Hey Katharina, das sind für eine Verabschiedung, for real.
Aber das hat ChatGPT mir vorgeschlagen. Warte, ich habe noch was.
Ach nee.
Doch, warte. XP gesammelt. Micro gedroppt.
Das gehört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.